Im Zuge der Haushaltsdebatte wurde viel über die Schuldenbremse diskutiert. Der Spiegel hat jetzt ein neues YouTube-Format gemacht, um die Schuldenbremse mal zu erklären. Das geht allerdings mächtig schief und ist ein passendes Armutszeugnis für den Zustand des deutschen Wirtschaftsjournalismus. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Schuldenbremse. Vernünftig oder fatal, fragt der Spiegel in seinem neuen YouTube-Format Shortcut. 20 Minuten Erklärvideos rund um ökonomische Themen. Spannend. Ja, wir gehen mal rein und schauen uns an, was wir denn vom Spiegel über die Schuldenbremse so lernen können oder auch nicht.
Deutschland muss sparen, das hören wir gerade immer wieder. Vor allem von Finanzminister Christian Lindner, der sagt, wegen der Schuldenbremse geht das gar nicht anders. Und das soll auch so bleiben. Der Haken an der Sache, wenn man an den falschen Stellen spart, bleiben Investitionen in die Zukunft auf der Strecke. Ist die Schuldenbremse also wirklich gut für junge Menschen? Oder muss sie einfach weg? Ich bin Marius Mestermann und das ist Shortcut.
Meine Antwort kennt ihr ja. Ist nicht gut für die Jungen. Ist zweifach nicht gut. Ist eine finanzielle Belastung und eine reale Belastung. Real, weil, ich meine, wir haben jetzt seit ungefähr 1996, seit ich auf dieser Welt bin, Nettoinvestitionen von zero. Ja, null. Das heißt, der Wert der öffentlichen Infrastruktur ist heute genauso viel wert wie 1996. Ist doch irre. Ja, 28 Jahre, kein Fortschritt. Vielen Dank. Ja, danke. Herr Lindner, Herr Schäuble, Herr Scholz, Herr Altmaier und so weiter. Danke für nix, ja, alte Finanzminister.
Mein Kollege Christian Reiermann berichtet, finde ich, so unterhaltsam wie kein anderer über das Finanzministerium und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo Marius.
Du bist ja im Alltag mit vielen, vielen Zahlen konfrontiert, aber diese kennst du bestimmt in- und auswendig, 0,35%. Habe ich recht?
Das ist das strukturelle Defizit, das die Schuldenbremse dem Bund erlaubt, strukturelles.
Dass er unterhaltsam über das Finanzministerium berichtet, so einen Eindruck macht er jetzt erstmal nicht. Aber wir lassen uns mal vom lieben Christian Reiermann überraschen.
Defizit bedeutet, das ist sozusagen die Schuldenaufnahme, die er ohne Konjunktureinflüsse, konjunkturbereinigt aufnehmen darf. Das ist beim Stand der bisherigen Wirtschaftsleistung, sind das jetzt 13 Milliarden Euro. Und da kommt hinzu, in schlechter Wirtschaftslage eine sogenannte Konjunkturkomponente, ein Konjunkturaufschlag. In der Flaute gibt es einen Aufschlag und wenn die Wirtschaft boomt, einen Abzug. Also, wir sind gerade in einer eher rezessiven Phase und deswegen darf der Bund mehr Schulden machen als diese 13 Milliarden Euro.
Klingt ja schon mal.
Der macht ja sogar mehr als 40 Milliarden Schulden. Das liegt nicht nur an der Konjunkturkomponente, sondern auch an Ausnahmen von der Schuldenbremse. Beispielsweise finanzielle Transaktionen. Gibt der Bund Geld als Eigenkapitalerhöhung an die Bahn, läuft das an der Schuldenbremse vorbei. Gibt er Darlehen an die Autobahn GmbH des Bundes oder die Bahn, wie er jetzt sogar plant, läuft das an der Schuldenbremse vorbei. Kauft er Aktien zum Beispiel für das Generationenkapital, in Klammern Aktienrente, läuft das an der Schuldenbremse vorbei. Allerdings Telekom und Postaktien, die der Staat verkauft hat, bringen keinen neuen Spielraum unter der Schuldenbremse. Auch das läuft also vorbei. Dazu kommt 16 Milliarden globale Minderausgabe in den Haushalt gestellt. Das ist so ein Puffer, wenn man glaubt, es fließt nicht überall was ab, dass man trotzdem hinkommt mit dem Haushalt. Also man könnte sagen, der ist 16 Milliarden überbucht, aber man glaubt, dass das durch Minderausgaben woanders sich wieder einrenkt und der Haushalt trotzdem schuldenbremsenkonform wird. Üblicherweise ist eine globale Minderausgabe von 8 Milliarden. Jetzt ist es also extrem auf Kante genäht. Das ist aber clever, denn sollte das scheitern, also die globale Minderausgabe nicht komplett aufgehen, bedeutet, der Bund macht mehr Schulden als unter der Schuldenbremse eigentlich dürfte, wird das mit dem Kontrollkonto der Schuldenbremse verrechnet. Es wurde eingeführt 2009, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, sind 50 Milliarden Euro drauf. Ja, und damit kann das dann verrechnet werden. So darf man jetzt in einem Jahr mal mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Das darf man allerdings nur so lange, bis das Konto eben auf Null ist. Es darf nicht negativ werden. Die 50 Milliarden, die da drauf liegen, ja, die heißen übrigens bedeuten, dass 50 Milliarden Euro seit Einführung der Schuldenbremse weniger ausgegeben wurden, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt hätte. Wer sich dafür interessiert, ich habe im Geld für die Welt Newsletter, Link ist in der Videobeschreibung, dazu mal einen kleinen Erklärartikel geschrieben. Hier, der 50 Milliarden Schatz, den kaum einer kennt. Die Bundesregierung hat fast 50 Milliarden Euro auf einem Konto, das kaum einer kennt. Für den Schlüssel müsste sie allerdings ein Gesetz ändern. Ja? Oder es eben jetzt so machen, wie sie es jetzt macht, den Haushalt einfach so sehr auf Kante nähen, dass, naja, man halbwegs absichtlich und intentional den Haushalt eben überzieht, ja, überbucht und dann das mit dem Kontrollkonto wieder verrechnet. Also bedeutet, es gibt sehr viele Ausnahmen und nur mit Schuldenbremse 0,35% plus Konjunkturkomponente würde man gar nicht verstehen, was die Ampel denn eigentlich gerade so macht, ja, worüber sie eigentlich dann nächtelang verhandelt hat, um trotz Schuldenbremse nicht kürzen zu müssen, um mehr als 40 Milliarden Schulden machen zu dürfen.
Vielversprechend. Um da durchzublicken, hilft es auf jeden Fall, etwas Grundwissen zu haben über die Schuldenbremse. Ja. Und das schaffen wir uns jetzt drauf. Christian, die Schuldenbremse ist ja schon 15 Jahre alt. Die jüngeren Leute erinnern sich vielleicht gar nicht dran, wie die eigentlich zustande kam. Stichwort Finanzkrise. Was war die Absicht dahinter?
Eingeführt hat, die übrigens ein SPD-Finanzminister, Peer Steinbrück, auf die Einführungsrede, habe ich mal reagiert tatsächlich hier auf YouTube, verlinke ich euch mal.
Die Absicht war eigentlich eine fürsorgliche. Die Politiker damals hatten die Erfahrung gemacht, dass der Staat während der Finanzkrise richtig in die Vollen gehen musste und auch vor der Finanzkrise schon in Zeiten, in denen es eigentlich ganz gut ging, hatten die Politik immer mehr Schulden gemacht, als sie eigentlich musste.
Ganz kurz, wir halten schon mal fest, unterhaltsam ist das, was er erzählt, genau 0,0. Und was sind das jetzt schon wieder für Aussagen? Ja? Also die Politik hat mehr Schulden gemacht, als sie musste. Woran macht er das fest? Ja? Woran bemisst er das? Wir können auf die Nettoinvestitionen des Staates gucken. Die waren bei null. Vor der Einführung der Schuldenbremse leider schon, aber eben auch seit der Einführung der Schuldenbremse. Das heißt, die Infrastruktur wurde kaputt gespart. Wie kann man dann jetzt sagen, die Politik hat mehr Schulden gemacht, als sie musste? Außerdem hatten wir nie Vollbeschäftigung. Ja? Die Arbeitslosenquote war nie unter 5%, zumindest nie signifikant. So, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob sie schon mal knapp drunter gekratzt hat. Aber wie kann man dann sagen, ja, dass irgendwie mehr Schulden gemacht wurden als eigentlich nötig. Ja. Woran bemessen? Haut da einfach so raus. Das ist wirklich, Wirtschaftsjournalismus ist so thesenlastig, ja, ob Lanz, Spiegel oder sonst noch was. Wenn man bei jeder Aussage einfach zweimal fragen würde, warum, ja, dann käme man mal zu einem differenzierten Bild und mal zu einer vernünftigen Argumentation. Aber weil man mit diesen Thesen, diesen wilden Behauptungen einfach so durchkommt, ja, hat sich der komplette Wirtschaftsjournalismus irgendwie abgewöhnt, irgendwie alles verargumentieren zu müssen.
Das hatte dazu geführt, dass
darunter leidet die Qualität enorm. Enorm, enorm, enorm.
Der Bund und auch der Gesamtstaat einen riesigen Schuldenberg angehäuft hatte und die Überlegung damals.
Riesiger Schuldenberg, ja. Also, was soll das jetzt schon wieder sein? Man zeichnet irgendwie ein Bild. Was soll dieser riesige Schuldenberg sein? Die Schuldenquote Deutschlands war bei 80% nach der Finanzkrise, weil man extrem viele Banken beispielsweise gerettet hat und Konjunkturpakete auflegen musste. Okay, ist das jetzt ein Schuldenberg? Japan hat 250%. Also, was heißt jetzt riesig? Wisst ihr, das sind so wertende Begriffe irgendwie, die bringen einen gar nicht weiter. Also, die verwirren einen eher.
Als die Schuldenbremse auf die Rampe geschoben wurde, war, dass man späteren Generationen, also den jungen Leuten, nicht zumuten könnte für das unbegrenzte Ausgabengebaren der gegenwärtigen Generation gerade zu stehen. Und
das unbegrenzte Ausgabengebaren. Sehr unterhaltsam, Herr Reiermann. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ja so unterhaltsam wie eine Schlaftablette. Außerdem, was ist das hier schon wieder für ein wertender Begriff? Unbegrenzt. Ja, unbegrenzt geht sowieso nicht, ja, weil es gibt nur so und so viele Arbeitskräfte. Irgendwann kann man nicht mehr Geld ausgeben. So, irgendwann ist halt irgendwie Ende. Kann man Straße bauen wollen und Geld ins Schaufenster stellen, aber wenn es keine Leute mehr gibt, die das bauen, so, dann ist da halt ein Stopp. Das heißt, es hat ökonomische Grenzen. Ja. weil Ressourcen eben knapp sind, auch wenn Geld nicht knapp ist. Und es gab ja auch vor der Schuldenbremse eine Schuldenregel. Und es gibt auch selbst ohne die Schuldenbremse oder die davorherige Schuldenregel europäische Schuldenregeln, die greifen. Also unbegrenzt war vorher gar nichts.
Man wollte sich da im Grunde genommen eine gewisse Selbstbindung, Selbstfesselung auferlegen. Und so kam...
Gab es auch vorher schon, wurde nur quasi enger geschnürt, weil vorher waren, vereinfacht gesagt, Investitionen von der Schuldenregel ausgeklammert.
Und diese Vorgaben zustande.
Ist dieses Kalkül in den Jahren danach denn aufgegangen? Würdest du sagen, die Schuldenbremse hatte positive Effekte?
Hatte sie. Wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, die keine Schuldenbremsen haben, so kann man feststellen, dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, die noch ein Dreifach A auf Neudeutsch AAA-Rating haben. Bei den sogenannten Agenturen, das ist ein technischer Begriff dafür, der besagt, wie kreditwürdig ein Land ist.
AAA, was bringt uns das?
Weniger Zinszahlung. AAA bedeutet, dass der Bund eine sehr hohe Bonität genießt und für aufgenommenes Geld weniger Zinsen an die Gläubiger zahlen muss als Länder mit einem viel schlechteren Rating.
Und in
ja, also erstmal hängen die Zinszahlungen in erster Linie davon ab, wo die EZB den Leitzins setzt und was sie an Anleihekäufen auf dem Markt tätigt. Ja? Denn Griechenland vor 10 Jahren hatte einen Zins von 35%, weil war sehr riskant. Die EZB hat gesagt, oh, wir trauen irgendwie Griechenland selbst nicht über den Weg und halten griechische Anleihen nicht für kreditwürdig. Die EZB hat selbst gesagt, die will sie nicht haben. Also mega Risiko für die privaten Banken. Zins bei 35%. 2020, Corona schwappt übers Land. Der griechische Schuldenstand ist sogar noch höher. Ja, noch höher als während der Krise 2012, 2013, 2014. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch. Das Land steckt in einer tiefen, andauernden Flaute. Und wo lag der Zins? Bei 1%. Ne? Jeweils auf 10-jährige griechische Anleihen bemessen. Ja, wie kann das sein? Ja, in dem einen Fall hat die EZB gesagt, oh, griechische Anleihen ganz böse, wollen wir selber nicht. Und während Corona hat sie gesagt, oh ja, griechische Anleihen, ja, die kaufen wir. Ja, liebe Banken, wenn ihr die loswerden wollt, wir kaufen die immer auf. Gar kein Thema. Ja, immer her damit. Immer her mit der Ware. So, das heißt, die Zentralbank hat einen riesigen Einfluss darauf, wo der Zins liegt. Ja. Das Rating von Ratingagenturen kommt dann erst ja am Ende zum Tragen. Angebot und Nachfrage auf dem Markt sind erstmal viel wichtiger als das reine Risikokalkül. Ist ja nicht so, dass der Staat zur Bank geht und einen Kredit nachfragt, so wie wir irgendwie einen Immobilienkredit nachfragen, wenn wir ein Häusle bauen wollen. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Und dazu muss man sagen, dass die Ratingagenturen davon abgehen, einfach nur niedrige Schuldenstände als Indikator dafür zu nehmen, ob ein Land kreditwürdig ist oder nicht. Für Deutschland ja, gibt es zum Beispiel die Aussage, das war selbst im Spiegel, von Eiko Sievert, das ist jemand von der Ratingagentur Scope, der europäischen, der hat gesagt, naja, Deutschland hat zwar kein Schuldenproblem, Deutschland hat aber ein Wachstumsproblem und wenn Deutschland nicht wächst, dann hat das auch einen negativen Einfluss aufs Ranking. Also so diese einfache Erzählung, wenn eine Schuldenbremse hat, hat ein tolles Rating, ist Quatsch. Ja. Die USA haben beispielsweise eine viel strengere Schuldenregel als wir, weil sie eine Obergrenze haben an Schulden. Ja, die haben die zwar schon 80 Mal erhöht, ja, und reißen die auch immer wieder, aber theoretisch ist die, wenn man an das jeweilige Gesetz glaubt, ja, ist sie viel restriktiver als die deutsche. Die atmet ja wenigstens in Abhängigkeit davon, wie die Wirtschaft läuft und wie die Wirtschaftsleistung überhaupt ist, wie das Niveau ist, macht die US-amerikanische beispielsweise nicht.
In welchen Situationen könnte das für uns von Vorteil sein?
Na, zum Beispiel, wenn wir uns an die Corona-Pandemie erinnern, da musste Deutschland, als die Notlage ausgerufen wurde und die Bundesregierung das auch durfte, nämlich mehr Schulden aufnehmen, als die Schuldenbremse erlaubt, da kamen wir relativ preiswert zu relativ viel Geld. Und
ja, alle anderen europäischen Länder auch. Nochmal, selbst Griechenland hat damals nur 1% Zins auf 10-jährige Anleihen zahlen müssen. Ja, also die Erklärung mit Schuldenquote und Schuldenbremse greift da spätestens ins Leere.
Dieser Spielraum, den wir da ausnutzen konnten, der ist natürlich auch der Schuldenbremse zu verdanken, weil unsere Staatsver...
Nee,
Verschuldung deutlich niedriger lag als in den allermeisten anderen europäischen Ländern, aber auch in Amerika.
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der EU. Jeder weiß deshalb, deutsche Anleihen sind die sichersten. Die EZB würde niemals deutsche Anleihen ausfallen lassen. Das ist vor allem der Grund, selbst wenn Deutschland Schuldenstand von 150% hätte, ja, also mehr als Frankreich beispielsweise, wären die deutschen Anleihen beliebter.
Amerika ist die Staatsverschuldung viel höher und deswegen konnte die Bundesregierung da richtig in die Vollen gehen.
Das war die Grundlage.
Okay, Herr Reiermann, wie viele neue Schulden hat denn die USA gemacht, trotz höheren Schulden? Tja, wir hatten ein Defizit von 3 oder 4%, die USA von 15%. Ja? 15% der Wirtschaftsleistung an Neuverschuldung. Wie ging das denn? Ja, man fragt sich, obwohl die höhere Schulden haben. Es erklärt nichts. Allein von Schuldenbremse auf Rating, auf Zinskosten zu schließen, führt in die Irre.
Für Wumms und Doppelwumms.
Für Wumms und Doppelwumms. Und diese Bezeichnung, die ja so ein bisschen auch an Videospiele erinnern, sind durchaus berechtigt. Denn Deutschland konnte so mehr Geld mobilisieren als alle anderen EU-Staaten zusammen.
Okay, also erstmal gute Noten dank Schuldenbremse. Das klingt ja eigentlich auch im Interesse von jungen Leuten, von mir. Jetzt gibt es...
Tja, was bringen uns gute Ratingnoten, wenn die Infrastruktur marode ist, wenn die Energiewende stockt, wenn die Schulen aussehen wie Sau? Bringt einem genau nichts. Ja? Überhaupt ist diese Bedeutung der Ratingagenturen völlig überhöht. Ja, völlig überhöht. Ein Staat ist ja kein privater Kreditnehmer wie wir. Ein Staat kann mit eigener Währung nicht pleite gehen. Auf die Ratingagenturen könnte man einen feuchten Kehricht geben. Ja? Die EZB und die Finanzminister müssten überhaupt nicht darauf gucken. Dass die Banken darauf gucken, ist eigentlich auch Quatsch. Ja? Nur weil man das Konstrukt so aufgebaut hat, dass die europäischen Finanzminister Anleihen nicht direkt an die EZB verkaufen dürfen oder nicht direkt das Konto überziehen dürfen, sondern eben an private Banken verkaufen müssen. Das erst macht das Ganze relevant, aber das müsste nicht so sein. Wer das mal nachlesen will, auch dazu habe ich im Geld für die Welt Newsletter ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Was wäre, wenn der Staat keine Zinsen zahlen müsste? Ein ganzer Staatshaushalt ohne Zinskosten. Ginge das? Ein Gedankenexperiment. Schaut gerne mal rein.
Jemanden, der die Schuldenbremse sehr engagiert verteidigt, Finanzminister Lindner, und das klingt dann so.
Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften.
Insofern ist der gleiche Mann, der sagt, Schulden schaffen kein Wachstum. Ja, jedes Unternehmen nimmt einen fucking Kredit auf, um zu wachsen, um zu investieren. Neue Lagerhalle, neuer Ofen für Bäcker Lutze, was auch immer. Ja, das macht man nicht, indem man vorher sich das Geld vom Mund abspart, indem man ganze Zeit die Brote dünn mit Butter bestreicht, um weniger Butter zu verbrauchen und dabei zu sparen, um sich dann irgendwann doch vielleicht was leisten zu können. So funktioniert das nicht. Investitionen werden mit Krediten, mit Geld aus dem Nichts, das die Banken dann schöpfen, vorfinanziert. Und das ist elementar. Das ist ein absoluter Wohlstandstreiber. Der Ökonom Joseph Schumpeter hat das sehr eindrucksvoll beschrieben, und Banken und Kreditvergabe eben für die Investitions- und Innovationstätigkeit einer Volkswirtschaft herausgestellt. Sehr lesenswert. Und ja, also diese Aussage, Schulden schaffen kein Wachstum, ja, die ist einfach, das ist die dümmste Aussage, die man in unserem schuldbasierten Geldsystem überhaupt treffen kann.
Dann leistet die Schuldenbremse einen Dienst an den Interessen der Jungen der nächsten Generation.
Also Lindner sagt, es sei eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn die neuen Schulden von heute müssten spätere Generationen dann mit Zinsen zurückzahlen. Klingt eigentlich gut auch für junge Leute, aber wie schlüssig ist dieses Argument?
Ich frage mich auch, na, jetzt mal zu diesem Konzept Shortcut. Man setzt einen jungen Burschen hin, ist ja okay, und der soll sich einfach doof stellen, oder was? Ja, völlig unkritisch nimmt er alles hin, was hier irgendwie der Redakteur, der Christian Reiermann, sagt, gibt kein Kontra, stellt keine Nachfragen, sondern akzeptiert alles, stellt sich doof und stellt die nächste Frage. Toll. Das war ein sehr innovatives Konzept. Ja? Shortcut.
Wie gesagt, dieses Argument, was Lindner da zuletzt vorgebracht hat, ist ja sozusagen der Gründungsgedanke der Schuldenbremse.
Und Gründungsirrtum.
Und ich würde diesen Gedanken nicht von vornherein verwerfen. Es gibt viel auszusetzen an der Schuldenbremse. Und in diesen 15 Jahren hat sich ja gezeigt, erstens, sie hat dazu geführt, dass tatsächlich der Schuldenberg Deutschlands nicht so rasant gewachsen ist, sondern sich stabilisiert hat, wie im Vergleich zu den anderen Ländern. Es hat sich aber auch gezeigt.
Das hat die Schuldenbremse aber nichts mehr zu tun. Auch andere Länder hätten sich Schuldenbremsen geben können. Der Vorteil Deutschlands ist einfach, Deutschland hatte einen riesigen Exportüberschuss. Ja? Kein anderes Land hat relativ zu seiner Wirtschaftsleistung einen so großen Exportüberschuss. Ja? Nicht mal China hatte das. 8%, 9% hatten wir an Exportüberschuss. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet, das Ausland macht Schulden. Ja, das Ausland kauft mehr von uns ein, als wir von dort einkaufen. Das heißt, es fließt Geld netto vom Ausland zu uns. Die schicken uns mehr Geld, als wir Geld darüber schicken. Ja? Und das treibt natürlich unsere Volkswirtschaft an. Irgendjemand muss immer Schulden machen. Einfach ökonomische Wahrheit. Ja, wenn irgendjemand sparen will, weniger ausgeben, als er einnimmt, muss wer anders mehr ausgeben, als er einnimmt. Also sich verschulden. Die Frage ist wirklich immer nur, wer macht die Schulden? Und in Deutschland ist es das Ausland. Ist Deutschland in einer absoluten Sondersituation. Nur deshalb kommt Deutschland mit diesem lächerlich niedrigen Schuldenstand und der lächerlich niedrigen Neuverschuldung überhaupt hin. Ja, die Zusammenhänge müsste man aber mal erklären. Wenn man einfach so tut, ja, Deutschland ist ganz diszipliniert mit der Schuldenbremse und andere Länder nicht. Ja, wenn andere Länder nicht so einen riesigen Exportüberschuss haben, ja. Ja. Und nochmal, es kann nicht jedes Land einen Exportüberschuss haben. Genauso wie nicht jeder sparen kann. Ja. Die Exporte des einen sind die Importe eines anderen. Damit Deutschland einen Exportüberschuss haben kann, muss wer anderes einen fetten Importüberschuss haben. Ja. Denn die Handelsbilanz der Welt ist genau gleich null. Zumindest, solange wir noch nicht mit Maß irgendwie Handel treiben.
Dass sie entgegen vieler Vorurteile und ich würde fast sagen übler Nachrede, eben keine Ausgabenbremse gewesen ist und auch keine Investitionsbremse.
Was zur Hölle?
Im Jahr 2011, als die Schuldenbremse zum ersten Mal wirksam wurde.
Auf das Argument bin ich jetzt aber gespannt.
Hatte der Bundeshaushalt ein Volumen von ungefähr 290 Milliarden Euro. Jetzt liegen wir bei 476 Milliarden.
Und das soll jetzt was beweisen?
So, es ist ordentlich gewachsen.
Ja, Sherlock, rate mal, warum das gewachsen ist. Da wir nominales Wirtschaftswachstum hatten und weil die Schuldenbremse relativ zur Wirtschaftsleistung ist. Wenn wir noch immer Ausgaben von 290 Milliarden Euro hätten, dann wäre das eine reale Kürzung gewesen. Ja? Wenn alles weiter wächst, aber man die Ausgaben nicht anpasst, so, klar. Aber selbstverständlich ist doch die Tatsache, dass nicht mehr investiert werden kann. Ja? Nur 50 Milliarden Euro wurde weniger ausgegeben, als die Schuldenbremse erlaubt. Der Investitionsstau wird selbst vom Industrieverband auf 400 Milliarden geschätzt. Und da sind wir nur bei bestehender Infrastruktur, nicht bei Zukunftsinfrastruktur, die wir bräuchten. Von IW und dem von der Hans-Böckler-Stiftung sogar auf 600 Milliarden. Diese Summe bräuchte es in den nächsten 10 Jahren allein, um den Stau der Vergangenheit aufzulösen. In den 70er Jahren hatten wir Nettoinvestitionsquoten von 3%. 3% Nettoinvestitionsquote würde heute bedeuten, nicht Investitionen von 50 oder 60 Milliarden im Bundeshaushalt, ja, sondern von 150, 180 Milliarden im Bundeshaushalt. Dann käme man wieder in die Richtung 3%, ja, dass die Infrastruktur mal wächst, dass sie an Wert gewinnt. Selbstverständlich ist, also die Schuldenbremse ist doch dafür gemacht, die Ausgaben einzuschränken. Abhängig von der Wirtschaftsleistung und der Konjunktur, ja. Aber nicht abhängig beispielsweise davon, ob es Vollbeschäftigung gibt oder nicht. Ja? Oder ob es andere wichtige Projekte gibt, wie die Bundeswehr, die aufgerüstet werden soll. Das geht mit der Schuldenbremse ja ganz offensichtlich nicht. Ja? Dafür macht man jetzt ein 100 Milliarden Sondervermögen und schreibt es auch mit 2/3 Mehrheit ins Grundgesetz, damit es von der Schuldenbremse ausgeklammert ist. Das allein ist doch der Beweis dafür, Schuldenbremse bremst Ausgaben, verhindert nötige Investitionen. Jetzt kann man gerne darüber streiten, ob sie so 100 Milliarden für die Bundeswehr wirklich braucht und was genau das wofür genau das gebraucht wird, welche Aufgabe denn die Bundeswehr haben soll. Alles klar, kann man alles debattieren. Ja. Aber klar ist, wenn man sich entscheidet dafür 100 Milliarden, wäre das mit der Schuldenbremse nicht gegangen. Das Gleiche gilt fürs Klima im Übrigen. Ne? Das Gleiche gilt für Klimainvestitionen. Deswegen haben wir dafür einen Klima- und Transformationsfonds gemacht. So, das heißt, das Argument, damals waren die Ausgaben geringer als heute, deswegen bremst die Schuldenbremse keine Ausgaben, das ist ja Volksverdummung. Muss ich wirklich mal sagen, ist wirklich Volksverdummung.
Damals, in diesem 2011er Haushalt, gab es 27...
Und unterhaltsam ist immer noch nicht.
20 Milliarden Euro an vorgesehenen Investitionen. In diesem Haushalt 2024 sind es 70 Milliarden Investitionen.
Ja, von diesen 70 Milliarden sind allein 13 Milliarden für die Aktienrente. Das heißt, wirkliche Investitionen sind das nur 57 Milliarden.
Und,
denn die Aktienrente ist ja keine Investition im klassischen Sinne, dass da irgendwie Brücken, Schienen oder sonst was gebaut oder verlegt werden.
Natürlich muss man berücksichtigen, in der Zwischenzeit haben sich die Preise verändert, die Inflation.
Ach nein, ach Sherlock, das muss man berücksichtigen, kann man so im Nebensatz sagen. Ne? Das ist der ganze Kern dessen. Die
Inflation ist gestiegen, der Euro von damals ist nicht mehr der Euro von heute und umgekehrt. Aber trotzdem, wenn man das inflationsbereinigt sieht, sind da trotzdem merkliche Aufwüchse möglich gewesen, die...
Wie hoch sind die denn inflationsbereinigt? Hä?
Die von den Kritikern schlicht vergessen werden oder gar nicht wahrgenommen werden.
Vor allem, inflationsbereinigt ist ja gar nicht das Thema. Die Wirtschaft ist ja auch gewachsen, sie ist auch real gewachsen. Und eine größere Wirtschaft, ja, braucht dann eben auch größere Ausgaben. Und die Schuldenbremse erlaubt natürlich, wenn die Wirtschaft wächst, auch mehr auszugeben. Also Wirtschaftswachstum plus steigende Preise, beides. Ja. Beides hat erlaubt, mehr auszugeben. Nur mehr ausgeben heißt ja nicht genug ausgeben. Das, ich verstehe nicht, warum wir das intellektuell irgendwie nie hinbekommen. Ja. Das ist genauso mit zu sagen, oh, bald gibt es 1 Billion an Steuereinnahmen, oh, das muss aber genug sein. Hä? Warum soll, nur weil die Zahl viele Nullen hat, das plötzlich genug sein? Es kommt dann darauf an, was ist der Bedarf, was braucht es, was hat man in der Vergangenheit vergeigt? Ja? Ist doch viel komplexer als das.
Bevor wir in das Fazit kommen, schauen wir uns erstmal an, was...
Jetzt schon Fazit? Wir haben doch noch gar nichts gelernt.
Was es so für Kritikpunkte gibt, man kann das nämlich auch ganz anders sehen als Christian Lindner. Christian, in Deutschland hat sich ja ein hoher Investitionsbedarf angestaut. Der Bundesverband der deutschen Industrie meint zum Beispiel, es müssten in den nächsten 10 Jahren zusätzlich 400 Milliarden Euro in Straßen und Schienen, in Kitas und Schulen, in den Wohnungsbau und in den Klimaschutz fließen. Bei Grünen und SPD gilt die Schuldenbremse eh als eine Investitionsbremse. Haben Sie recht damit?
Zum Teil eben nicht, weil die Investitionen sind ja in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt angehoben worden. Das Problem ist aber nur...
Die sind Schritt für Schritt angehoben worden und deswegen ist die Schuldenbremse keine Investitionsbremse. Nochmal, allein die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sind Beweis genug dafür, dass die Schuldenbremse eine Investitionsbremse ist. Denn die wären ja mit Schuldenbremse nicht gegangen. Ja? Das allein reicht als Beweis. Jeder, der was anderes behauptet, das ist irgendwie wie mit Tauben Schach zu spielen. Ja? Die reißen dann irgendwann einfach das Spielfeld runter. Ja, da kann man gar nichts. Aber was ist das hier für ein Niveau?
Dass Deutschland schon jetzt nicht mehr die vorgesehenen Milliarden jedes Jahr ausgegeben bekommt. Der Bund hat jedes Jahr... Hunderte von Millionen, wenn nicht etliche Milliarden über, die er einfach nicht ausgegeben bekommt.
Hunderte Millionen sind bei einem 400-Milliarden-Haushalt erstens nicht viel und zweitens, warum das denn? Ja, weil man die Behörden, die Sachen freigeben müssen, kaputt gespart hat, weil man Förderprogramme falsch aufgelegt hat und all sowas. Ja, das ist der Grund. Man könnte deutlich mehr ausgeben, wenn man wollte. Und wenn man die Behörden mal vernünftig ausstattet, um mit Personal vor allem in erster Linie, um Sachen zu planen, die dann finanziert werden sollen. Ja.
Kommt, weil die Kapazitäten in der Bauindustrie begrenzt sind, weil es zu wenig Planungskapazitäten und Genehmigungskapazitäten in den dafür zuständigen Behörden gibt.
Aha, woran liegt das? Ja, weil man die vielleicht kaputt gespart hat?
Und das wird nicht dadurch besser, indem man jetzt nochmal Hunderte von Milliarden obendrauf.
Doch, ganz genau, dadurch wird das besser. Man muss Geld reinschießen, damit die Kapazitäten aufgebaut werden. Man kann nicht sagen, heute gibt es keine Kapazitäten, jetzt warten wir, dass es irgendwie aus dem Nichts Kapazitäten gibt und dann können wir wieder Geld reingeben. Nein, man muss das Geld ins Schaufenster stellen. Das löst dann aus, dass die Kapazitäten gebildet werden und dann geht's los. Ja, genauso, also ich meine, er ist doch bestimmt ein ganz besonderer Freund der Marktwirtschaft. Ja, und die Marktwirtschaft funktioniert so, wenn was knapp ist, ist es teuer. Ja, und wenn man die Kapazitäten nicht hat und trotzdem Geld reingibt, ja, dann steigen die Preise. Okay, werden beispielsweise der Bauwirtschaft die Preise steigen. Gut, wenn Ingenieure knapp sind, werden Ingenieure teuer. Wenn die teuer werden, ist das ein Anreiz für viele Leute umzuschulen oder Ingenieur zu werden nach der Schullaufbahn. Das wiederum sorgt dafür, dass die Kapazitäten sich ausweiten und es dann mehr Ingenieure gibt und dann auch mehr Kapazität. Das heißt, erst Geld rein, dann kommt die Nachfrage. Marktwirtschaft ist ein sehr flexibles System. Die Testcenter während Corona haben das doch genau gezeigt. Ja? Vorher gab es 0,0 Testcenter-Kapazität. Dann plötzlich hat man da ein Geschäftsmodell draus gemacht, Geld reingeschüttet. Und siehe da, Testcenter sind überall aus dem Boden geschossen. Wie Pilze.
Man muss auch dafür Sorge tragen, dass diese Investitionen abfließen können und sinnvoll ausgegeben werden können und nicht schlicht und ergreifend dazu führen, dass man in einem ohnehin schon ausgelasteten Baumarkt nur dafür sorgt, dass die Preise steigen und man aber das Bauvolumen gar nicht steigert.
Das heißt, du sagst, in erster Linie liegt dieser Investitionsstau gar nicht an der Schuldenbremse?
Er liegt möglicherweise zum Teil daran, weil wo kann der Finanzminister sparen, wo es am wenigsten wehtut?
Drauf an, wen man fragt.
Ja, die Sozialausgaben sind gesetzlich festgezurrt. Da muss man Gesetze für ändern, um dort zu sparen. Da gibt es Widerstände. Bei dem Personal kann man wenig sparen. Beamten kann man schlechtes Gehalt kürzen. Das passiert ja selbst in der freien Wirtschaft nicht. Das Einfachste ist, und das tut erstmal gar keinem weh, weil es keiner merkt, man streicht einfach irgendwie einen Autobahnabschnitt. Man streicht irgendwie ein Bauvorhaben. Man kürzt Zuschüsse für Digitalisierung oder sonst irgendwas. Das tut erstmal keinem weh. Und so kommt es. Und so ist es auch in der Vergangenheit passiert. Schon.
Das stimmt. Ja. Investitionen kann man heimlich aufschieben oder streichen. Oh. Ich stimme mal zu, fürs Protokoll. Erste Zustimmung.
Vor Einführung der Schuldenbremse, weil man da relativ schmerzlos bei den Investitionen kürzen kann, sind die halt über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, vernachlässigt worden. Und das merken wir jetzt. Und ja, wir haben...
Hey, sind die Investitionen doch vernachlässigt worden? Komisch, ich dachte eben, war das gar nicht so.
Ein Nachholbedarf. Aber wie gesagt, es hat eine Verdoppelung und eine...
Bedeutet gar nichts. Ja, die Wirtschaftsleistung hat sich auch fast verdoppelt, je nachdem, von wann man guckt. 2010 hat er gesagt, ja. Weil die Wirtschaftsleistung war 2,5 Billionen, heute ist sie 4 Billionen. Ja, hat sich fast verdoppelt. So.
Mehr als Verdoppelung der Investitionsausgaben gegeben und trotzdem bleibt am Ende des Jahres immer ein gewisser Bodensatz über, der gar nicht ausgegeben werden kann. Wenn ich da jetzt nochmal 10 Milliarden drauf tue oder 20 Milliarden, bleiben halt unter Umständen 10 oder 20 Milliarden.
Würde ich ja gerne mal testen. Na, lass uns das einfach mal testen. Mal gucken.
Zusätzlich über. So eine Wirtschaft ist nicht...
Wir sehen es auch gerade in der Verteidigungsindustrie, dass das ja funktioniert. Ja? Sondervermögen plus NATO-Quote, die erfüllt werden soll. So, plötzlich werden zehntausende Jobs in der Verteidigungsindustrie ausgeschrieben. Die Meldung gab es zuletzt. Rheinmetall verdient sich eine goldene Nase, ja, braucht natürlich mehr Personal, um mehr Kapazitäten zu haben. Ja, aber so passiert es halt. Ja. Es gibt die Nachfrage, dann ist das Geschäftsmodell völlig klar, es wird rentabel, wenn man skaliert, so, und dann wird halt skaliert. Ja, dann gibt es mehr Leute, die in der Verteidigungsindustrie arbeiten. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da funktioniert die Marktwirtschaft. Warum soll die woanders nicht funktionieren?
Nicht. Auch für die Deutsche, selbst wenn sie den hohen Bedarf hat, ist nicht grenzenlos absorptionsfähig für Investitionen.
Ja, grenzenlos absorptionsfähig ist keine Wirtschaft, weil es gibt ja nun mal ein Limit an Fachkräften, an Arbeitskräften im Allgemeinen, an Emissionen, die man ausstoßen will, an Materialien. Deswegen grenzenlos, das ist überhaupt kein Argument. Ja, was ist das für ein Schattenboxen hier? Hä? Grenzenlos behauptet auch keiner. Strom mal aufgestellt und umgelegt. Patsch. Also wirklich, das ist hier, also deutscher Qualitätsjournalismus. Bitter.
Du hast ja gerade schon den Punkt Sozialstaat angesprochen.
Und da muss man gar nicht meine Position vertreten, ne? Es ist einfach nur schlecht argumentiert. Es ist einfach nur schlecht argumentiert. Es ist nicht stringent. Ne? Muss man kein Ökonom für sein. Da muss man auch nicht die Schuldenbremse per se irgendwie doof finden, so wie ich. Es ist einfach schlecht argumentiert. Er kann ja anderer Meinung sein, aber dann bitte bring ordentliche Argumente und nicht so ein Quatsch.
Das ist, wenn man sich anschaut, was der Staat so ausgibt, der größte Punkt im Haushalt. Umstritten ist dabei vor allem ja...
Macht mich so fertig, dass der Typ sich einfach doof stellt. Ne? Und das einfach das, der Fragestil ist.
Zuletzt das Bürgergeld gewesen. Und da gab es dann Befürchtungen, gerade bei den linken Parteien, bei SPD und Grünen, in der Koalition, dass, so haben Sie es dargestellt, wegen der Schuldenbremse dann auch Sozialleistungen zusammengestrichen werden. Wie berechtigt ist diese Sorge?
Ich glaube, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass gespart werden muss, dann kommt man gar nicht drum rum, jeden Ausgabeposten auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn ich nicht möchte.
Was ist das jetzt schon wieder für eine Aussage? Warum muss denn gespart werden? Was sollte denn einen dazu bringen, wenn nicht die Schuldenbremse?
Möchte, dass die Investitionen gekürzt werden, dann musst du anderswo gucken, wo gekürzt werden kann. Und da sind natürlich, würde ich sagen, Sozialausgaben auch nicht von vornherein sakrosankt. Es ist nur sehr, sehr aufwendig und unangenehm für die Politik, Sozialausgaben zu kürzen, weil du musst dafür Gesetze ändern.
Und häufig auch verfassungsrechtlich nicht möglich, weil wir da ein definiertes Existenzminimum haben, was nicht weggekürzt werden darf. Und überhaupt ist es so, dass im Sozialstaat viel zu wenig Gelder abgerufen werden. Ja? Also man sagt, im Schnitt ein Drittel der Gelder, die eigentlich in jedem Programm zustehen, werden nicht abgerufen. Arme Rentner, denen eigentlich Grundsicherung zusteht. Arme Familien, denen Kinderzuschlag zusteht. Niedriglöhner, denen aufstockendes Bürgergeld zusteht. Die das nicht wissen, ja, die keinen Bock auf Jobcenter haben, die das ganze System erniedrigend finden und sich dabei schämen. Ja. So, all das führt dazu, dass schon heute zu wenig Geld abfließt. Das allein dürfte eigentlich, müsste jeder Kürzungsdebatte den Gar ausmachen.
Muss die entsprechende.
Wann gibt es dazu eigentlich mal eine Talkshow?
Mehrheiten auf den Weg bringen. Und die Widerstände gibt es ja nicht nur in der Opposition, sondern Widerstände gegen Sozialkürzungen gibt es ja auch in der Regierung. Also ist das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Aber wenn man sich anschaut, in welchem Maße die Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, selbst zu Zeiten der Schuldenbremse, eben aufgewachsen sind, dann würde es mich wundern, wenn man da keinen Spielraum für Einsparung findet.
Tut ja jetzt so, als wären die Sozialausgaben mega gestiegen, ne? Die Sozialstaatsquote. Also Sozialausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung. Können wir uns die Statistik mal angucken, sehen wir hier einmal über sehr lange Zeiträume Summe aller Sozialleistungen, Prozent des BIPs bis 2022 hier, ja. Wir waren dann 1990 bei 25%, wir waren Anfang der 2000er aber schon bei 29%, einmal sogar 2003 bei fast 30%. Dann kam die Agenda 2010, die hat das runtergeschraubt. Und sind jetzt mittlerweile seit 2009, seit Einführung der Schuldenbremse, ungefähr auf einem Niveau. Ja? Einen krassen Aufwuchs, einen ausufernden Sozialstaat gibt es nicht. Auch hier, die Zahlen sprechen einfach dagegen. Ja? Ich wünschte, es wäre schwerer, den deutschen Wirtschaftsjournalismus zu widerlegen. Aber es reichen wirklich simpelste Statistiken, um denen die Argumente madig zu machen. Und das ist doch frustrierend. Das sollte doch so nicht sein.
Gibt es ja den Vorwurf an Christian Lindner, die Schuldenbremse ist sein Fetisch und er macht das alles nur aus wahltaktischen Gründen. Lässt sich der Vorwurf so ganz ausräumen?
Nee, man darf ja nicht vergessen, dass die Schuldenbremse in der politischen Klasse umstritten ist, aber in der Bevölkerung ja hohes Ansehen und große Popularität genießt. 2/3 der Leute sagen Umfragen, finden die Schuldenbremse gut und insofern hat er da einen Punkt, allerdings...
Kein Wunder, dass die Leute die gut finden, wenn niemand erklären kann, was die Schuldenbremse für einen Kack anrichtet und der deutsche Qualitätswirtschaftsjournalismus sie nicht mal vernünftig erklären kann. Ja, und den Leuten Sand in die Augen streut. Ja, war komisch, dass sie die alle... Dass er 2/3 Mehrheit sagt. Eigentlich muss man ja sagen, dass nur 2/3 Ja, obwohl man den ganzen Tag damit beschallt wird, dass Schulden ja was Schlechtes sind, was ganz Verwerfliches sind. Ja, und der Staat doch bitte innerhalb seiner Grenzen wirtschaften soll, mit dem auskommen soll, was er hat, ja. Und die Steuerzahler nicht so melken soll. Ja, haben wir sowas wie einen Steuerzahler-Gedenktag, wo alle Medien aufspringen und sagen, bis zum 11. Juli haben alle nur für den Staat gearbeitet, was im Übrigen Quatsch ist, weil das Ganze völlig falsch berechnet wird. Auch das habe ich hier im Newsletter zuletzt mal aufgedröselt. Steuerzahler Gedenktag, ein Propagandawerk, 4 Gründe, warum das großer Quatsch ist. Ja, ja, kein Wunder, dass die Leute nicht checken, dass Schulden per se nicht schlechtes sind, erst recht staatliche Schulden nicht. Ja. Und bei dem, wie die Berichterstattung darüber ist, wie die öffentliche Debatte darüber ist, ist eigentlich die Tatsache, dass 2/3 nur für die Schuldenbremse sind, wenig. Ja. ZDF-Politbarometer war es übrigens letztens 60-40. 40%, die für eine Reform der Schuldenbremse sind. Das war in vergangenen Zeiten eher 20-30. Da tut sich also was. Und selbst konservative Institute wie die OECD, wie der IWF, wie das Institut Arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitut IW, ja, die kommen mittlerweile auf den Trichter und sagen, ja, wir müssen da schon was reformieren. Ja, der Industrieverband, ja, die Wirtschaftsweisen. So, das muss man doch alles mal zur Kenntnis nehmen.
Würde ich sagen, wie gesagt, nach 15 Jahren hat sich herausgestellt, ja, sie wirkt. Also sie wirkt manchmal aber auch nicht so, wie man es immer haben will. Und natürlich gibt es bei jeder politischen Regelung Reformbedarf. Und den sehe ich bei der Schuldenbremse auch.
Das waren die Basics. Jetzt seid ihr gefragt, ist die Schulden...
Das waren nicht die neutralen Basics. Das war sehr, sehr, sehr viel Meinung, sehr, sehr, sehr viel Scheinargumente. Und jeder ist jetzt geprimed darauf, dass die Schuldenbremse eigentlich ja was Tolles ist und nicht schuld ist daran, dass Ausgaben nicht möglich sind oder Investitionen nicht möglich sind. Was war daran basic?
Schuldenbremse gerecht gegenüber jungen Leuten oder bremst sie eure Zukunft aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.
Toll abgelesen, Kollege.
Bei YouTube oder Spotify. Jetzt ein kleiner Reality-Check, Christian. Abgeschafft wird die Schuldenbremse in nächster Zeit nicht. Es bräuchte eine 2/3-Mehrheit im Bundestag, um das Grundgesetz entsprechend zu ändern. Aber vielleicht lässt sich ja an ein paar Schrauben drehen. Die Wirtschaftsweisen, das ist ein hohes Beratergremium der Bundesregierung, die sagen, die Schuldenbremse sei ökonomisch ineffizient. Unter anderem meinen sie, diese 0,35%, die wir am Anfang besprochen haben, die seien unnötig gering. Bei einer niedrigen Schuldenquote könnte man den Spielraum auf 1% erhöhen. Ist das eine gute Idee?
Man könnte den Spielraum erhöhen, das ist das Argument, ohne den Schuldenstand zu erhöhen. Ja? Das heißt, das Argument ist, die Schuldenbremse, wie sie ist, lässt die Schuldenquote unnötig stark sinken. Wir haben in Europa die 60% Schuldengrenze, ja, die eigentlich gelten soll. Also eigentlich sollten alle Länder eine Schuldenquote kleiner als 60% haben. Wie man auf diese 60% gekommen ist, ja, haben wir geguckt, genauso wie auf diese Neuverschuldungsgrenze von 3%. Gab es einen französischen Finanzminister, als man diese Regeln finden musste, hat der gesagt, ach ja, wir kommen eigentlich damit gerade gut hin, dann lass die doch mal für alle nehmen. Da ist keine konkrete Wissenschaft, da ist keine Empirie dahinter, gar nichts. Das ist reine Willkür. Ja, reine Willkür. Trotzdem, die Schuldenbremse würde selbst bei, weil sie ja nur 0,35% der Wirtschaftsleistung und Neuverschuldung erlaubt, man davon ausgeht, dass die Wirtschaft nominal schneller wächst, ja, als diese 0,35%. Selbst bei Stillstand, aber 2% höheren Preisen, würde die Wirtschaft jedes Jahr 2% wachsen. Ergo sinkt die Schuldenquote. Und deswegen sagt man, naja, sagen die Wirtschaftsweisen, man könnte mehr Schulden machen, ohne die Schuldenquote zu erhöhen. Ja, und schlagen das deshalb vor. Das kommt, haben die eigentlich abgekupfert von der Bundesbank, die das gleiche Argument macht, oder vom IW, vom Arbeitgebernahen Wirtschaftsinstitut. Da hat Michael Hüter mal ausgerechnet, selbst mit 1,5% Neuverschuldung, 1,5% der Wirtschaftsleistung, würde die Schuldenquote stabil bleiben. Und Christian Lindner feiert sich jetzt immer dafür, dass die Schuldenquote wieder bei 60% ist, fast 63 oder 64 sind wir jetzt nach den ganzen Corona-Maßnahmen und den Wumsen und Doppelwumsen waren wir bei 70%. Warum ist man aber wieder runter? Ja, weil die Inflation das nominale BIP, die nominale Wirtschaftsleistung so erhöht hat, dass die Quote gesunken ist, nicht weil irgendwie krass gespart wurde oder sonst noch was, wie Lindner immer suggeriert. Also es ist gleich mehrfach falsch, ja? Mehrfach Sand in die Augen streuen.
Die Idee, weil wenn du von Konjunktureinflüssen unbeeinflusst immer nur diese 0,35% Schuldenmaß. Und dann bei einem Wachstum von 1% nähert sich die Schuldenquote 35%. Bei einem Wachstum von 2% 17,5%, bei einer Wachstumsquote von 3%, die gar nicht unwahrscheinlich ist, weil es da um nominale Werte geht, also unter Einbeziehung der Inflationsrate.
Ja, hey, bräuchte man nur 1% reales Wachstum, dann bist du schon bei 3% nominal.
Dann näherst du dich einer Schuldenquote auf Dauer von 8%, was eigentlich Quatsch ist. Denn, so komisch sich das anhört, die Welt braucht deutsche Schulden, weil deutsche Wertpapiere sind, wie ich ja eben schon gesagt habe, sehr hoch angesehen, mit dreifach A-Rating. Viele Banken müssen ja Sicherheiten vorhalten und so weiter. Und es ist auch nicht im deutschen Interesse, wenn die knapp werden.
Also da nochmal kurz zur Erklärung, wenn Deutschland...
Na, sieh mal einer an.
Wenn die Regierung Schulden aufnimmt, dann gibt es einen Schuldner, der dann letztendlich ein Wertpapier hat als
genau.
Gegenstück.
Und der ist sehr dankbar dafür und nimmt deswegen auch eine niedrige Verzinsung in Kauf, weil Deutschland halt kein großes Risiko hat, pleite zu gehen. Was auch ein Verdienst der Schuldenbremse ist wiederum. Aber...
Wie groß ist denn das Risiko von Japan und der USA, pleite zu gehen, Herr Reiermann? Das würde ich ja gerne mal hören.
Die Wirtschaft und die Weltwirtschaft braucht halt auch ein gewisses Ausmaß an diesen Wertpapieren. Und wenn wir das immer weiter zurückfahren, werden die knapp. So, dann.
Ja, warum brauchen die denn eigentlich? Wir können, die können auch darauf verzichten. Müssen sich halt andere Wertpapiere suchen. Ja, so what? Ja, also. Die machen damit quasi risikolose Gewinne, weil sie ein risikoloses, zinsbringendes Wertpapier haben. Ja, das ist ein Geschenk, den der Staat jedes Jahr denen macht, die eben diese Anleihen halten. Also denen, die Geld haben. Ja, die das Geld dann in Anleihen investieren. Das ist ein Geschenk. Ja.
Verlieren die deutschen Wertpapiere eine Rolle in der Finanzwirtschaft und das kann auch nicht im deutschen Interesse sein.
Weitere Reformidee wäre, dass man nach einer Krise, zum Beispiel nach einer Pandemie, in der die Schuldenbremse ausgesetzt wurde, nicht sofort zu den ganz strengen Regeln zurückkehrt, sondern stufenweise. Daumen hoch oder Daumen runter?
Nee, ist ein kluger Vorschlag, weil, wie wir das ja gesehen haben, in der Corona-Pandemie, da musst du ja praktisch eine Vollbremsung hinlegen als Staat oder als Bund. Du hast während der Pandemie hunderte von Milliarden an Euro zusätzlich aufgenommen, praktisch über den Durst. Der Durst war natürlich auch groß, aber über...
Warum über den Durst? Was ist das schon wieder für ein schräges Bild?
Das, was die eigentlich...
Wir hatten so viele Probleme, die wir zu lösen hatten. Ne? Also Corona besiegen, Impfstoffforschung finanzieren, Testzentren finanzieren, Unternehmen retten, all das. Ja? Wieso über den Durst?
Limits erlauben. Und dann.
Und was war da mit dem 15% oder 12% Neuverschuldung von den USA, je nachdem welches Jahr man guckt? War das auch über den Durst?
Musst du dann, sobald die Notlage nicht mehr besteht, musst du dich praktisch wieder an die alte, an die alte Vorgabe halten, was eine Vollbremsung bedeutet, irgendwie von 100 Milliarden Euro Neuverschuldung runter auf dann die besagten 13 plus einen kleinen Aufschlag. Und das ist eine arg große Bremsleistung. Das ist ja praktisch.
Was macht das denn mit der Wirtschaft? Ja, sag's doch mal.
Wie ein Entzug, den man da durchzumachen hat und so. Und insofern ist, wenn man da Stufen.
Ja, ist nicht nur ein Entzug für den Finanzminister, sondern ist eine Bremsung für die Wirtschaft. Ja, wenn man die Schulden so stark reduziert, die Netto-Neuverschuldung, also das, was netto mehr ausgegeben wird in die Wirtschaft, als man über Steuern rauszieht, ja, dann gibt es demnächst, im nächsten Jahr, weniger Einnahmen, deutlich weniger Einnahmen, Nettoeinnahmen für die Wirtschaft. Man nimmt die also quasi den Zunder. Ja, und die Wirtschaft schlechter laufen, dann gibt es weniger Jobs, gibt es weniger Umsätze, gibt es weniger Einkommenssteigerungen und alle ärmer.
Weise abschmelzen kann, ist das, glaube ich, ein vernünftiger Vorschlag.
Das klingt jetzt nach so kleineren Stellschrauben, die das Ganze etwas flexibler machen. Jetzt gibt es noch die Idee, einfach neben dem normalen Haushalt eine ganze Reihe von Sondertöpfen anzulegen. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat zum Beispiel gesagt, Verteidigungsausgaben sollte man von der Schuldenbremse ausnehmen. Das könnte man sich auch für andere essentielle Bereiche vorstellen, wie für den Klimaschutz.
Komisch, dass das sein muss, wenn doch die Schuldenbremse keine Investitionsbremse ist.
Sondervermögen, 100 Milliarden.
Ja, das ist richtig, sind alles gute Möglichkeiten. Genauso wie aber die Ausweitung der 0,35% auf 1% oder Sondertöpfe neben dem eigentlichen Kernhaushalt. Du brauchst dafür immer eine Zweidrittelmehrheit. Und das hat ja mal geklappt, wie wir beim Sondervermögen für die Bundeswehr gesehen haben.
Da war auch die Union mit im Boot, weil sie das Anliegen unterstützt hat.
Ja, klar. Aber ich gehe jede Wette ein, dass die Union, sobald sie das, die ist ja nach der Wahl absehbar unter Umständen, nach der nächsten Bundestagswahl absehbar wieder in Regierungsverantwortung. Und da wird sich da auch so eine gewisse Regelmäßigkeit in der Zustimmung zu solchen Reformvorschlägen auch bei der Union zeigen, weil
das ist ja Nochmal, er wurde vorgestellt mit niemand schreibt und berichtet so unterhaltsam über das Finanzministerium, kriegt aber keinen geraden Satz raus.
Tradition. Eine Oppositionspartei kommt an die Regierung, sagt, wir müssen erstmal einen Kassensturz machen, in Klammern, obwohl jede Ausgabe des Bundes öffentlich zugänglich ist und alles transparent ist. Trotzdem machen neue Regierungen dann gerne so, dann werden die sagen, oh Gott, das ist ja ganz schlimm und das ist mit der Schuldenregel nicht zu bewältigen und da wird es zu einer Reform kommen in der einen oder anderen Form. Sei es
schön wär's.
Dieser 1% Ausweitung, wie es der Sachverständigenrat vorgeschlagen hat. Kurz und gut, ich würde sagen, in der nächsten Legislaturperiode werden wir eine Reform der Schuldenbremse sehen, aber in dieser eher nicht.
Okay, dann müssen wir noch so 1-2 Jahre warten, bis es konkret wird. Unterm Strich.
Das ist schon falsch, ne? Das ist schon falsch, ist schon widerlegt. Ich weiß nicht, wie alt ist das Video? Können wir mal gucken. Vom 3. Juli, ja, okay, schon widerlegt. Denn die Schuldenbremse wurde ja geändert und zwar einfach gesetzlich mit der Konjunkturkomponente. Da wurden nämlich ein paar Stellschrauben verändert, so dass man in dieser aktuellen Krise mehr Schulden machen darf, machen kann. Tja, nur es ist auch so ein Mythos, immer zu glauben, Änderung der Schuldenbremse heißt 2/3 Mehrheit. Nein, es gibt eben auch einfach gesetzliche Teile, kann man mit einfacher Mehrheit ändern.
Christian, ist die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form gerecht gegenüber jungen Leuten?
Also ich würde sagen, sie hat natürlich ihre Mängel, aber sie ist gerechter, als wenn es sie nicht gäbe. Wenn also
Absolut. Na klar, ja, die künftige Generation, die Jungen, die haben eindeutig was davon, in marode Schulen zu gehen. Aber dafür, dass die Schulden nur ein bisschen kleiner ist. Sicher. Na klar, Krischi.
Politiker ohne jede Begrenzung in die Vollen gehen könnten, den Dispo ausreizen könnten, dann würde
ohne jede Begrenzung, ja, schönen Strohmann, direkt mal aufgestellt, ja, dann würden die ja ohne Begrenzung, ne, würden die Trillionen von Euros, würden die dann ausgeben wollen, ganz sicher, ja, wissen wir doch, Komm, hör auf zu singen.
So aussehen wie in Italien. Oder wie in Frankreich, die solche Regelungen nicht haben. Und die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, einen Schuldenstand haben, der deutlich über dem Deutschen liegt. Und da muss man sich dann auch fragen, können zukünftige Generationen, die da jetzt jung sind in Frankreich und in Italien, können die das schultern? Habe ich meine Zweifel.
Was heißt denn schultern? Wie sollte die das denn tangieren? Ja, Italien und Frankreich haben große Probleme mit Deindustrialisierung. Beispielsweise weil allerdings Deutschland, die mit der Agenda 2010 niederkonkurriert hat und weil Frankreich vor allem dann Schulden machen musste im großen Ziele, als Deutschland denen ziemlich viele Weltmarktanteile geklaut hat und Frankreich plötzlich einen Importüberschuss hatte. Ja? Importüberschuss heißt, man zahlt mehr ins Ausland, als man von dort bekommt. Dann muss irgendwer im Inland Schulden machen, um das zu kompensieren. Weil das nicht die Privaten sind, ist das dann der Staat. Der kann gar nicht anders. Ja, genauso wie der japanische Staat ins Defizit gedrückt wird, permanent und zu hohen Schuldenständen getrieben. Nicht, weil er irgendwie Vollgaspolitik macht oder sonst noch was, sondern einfach, weil die Privaten sich nach der Finanzkrise in den 90ern gesund sparen wollen und jeden Euro, den sie einnehmen, erstmal nutzen, um damit ihre eigenen Schulden zu tilgen. Ja, Bilanzrezession nennt man das, statt neu zu investieren. So sind die Zusammenhänge. Nicht, die einen haben einen höheren Schuldenstand und sind deswegen undiszipliniert und dann müssen die arme Generation irgendwie jetzt dann irgendwie demnächst höhere Steuern zahlen. Das ist alles Quatsch. Ja, und auch höhere Zinskosten. Die Zinsausgaben des Staates sind die Zinseinnahmen der Wirtschaft. Ja. Wenn wir einen hohen Schuldenstand vererben, dann vererben wir erstens auch ein in gleicher Höhe hohes Vermögen. Ja. Die Schulden des Staates liegen ja auf den Bankkonten in der Privatwirtschaft. Das ist ja Geld, was ausgegeben wurde und bisher nicht über Steuern wieder eingezogen wurde. Ja. Beispiel Monopoly. Die Schulden der Monopoly Bank sind das Geld, was im Umlauf sind. Wenn man die Schulden Deutschlands auf Null setzen würde, dass sie auf der Schuldenuhr beim Bund der Steuerzahler in Berlin eine Null steht, müsste man 2,5 Billionen Euro mehr aus der Wirtschaft rausziehen, als man dann reingibt. Also die Wirtschaft 2,5 Billionen Euro ärmer machen. Das ist so, als würde man bei Monopoly hingehen und sagen, ach, sorry, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, ich nehme mal euer Geld, denn ich will, dass meine Schulden jetzt auf Null gesetzt werden. Nur mal, um sich der Auswirkungen bewusst zu werden.
Gefährden dadurch auch, also diese Regierung gefährden dadurch natürlich auch die Stabilität des Euro. Die jeweilige
Deutschland natürlich nicht mit krassen Exportüberschüssen, die sogar gegen die Regeln sind, ja, weil die maximal 6% Exportüberschuss vorsehen, was auch schon zu viel ist, weil es gibt gleichzeitig nur einen erlaubten Importüberschuss von 4%. Diese Asymmetrie ist schon schräg. Aber nein, darüber muss nicht geredet werden.
Die nationalen Haushalte müssen für den Kapitaldienst, also Zins und Tilgung, aufkommen. Und der fällt natürlich bei einem Schuldenstand von 100% höher aus, als bei einem, der bei der Hälfte liegt. Und das
kommt drauf an, wo das Zinsniveau ist. In Japan nicht.
Sind dann alles Mittel und Aufwendungen, die besser investiert wären und nicht an die Banken überwiesen.
Ich fasse mal.
Ja. Und deswegen bin ich weiterhin dafür, auch wenn es wirklich keine Chance auf Umsetzung hat, den ganzen Spaß mit den Staatsanleihen sein zu lassen. Ja? Versteht eh keiner. Sondern einfach den Staat sein Konto bei der Zentralbank überziehen zu lassen. Dann muss der Bund der Steuerzahler da keine Uhr aufhängen. Dann kann jeder auf dieses Konto gucken. Da steht dann minus 2,5 Billionen drauf. Dann weiß man, das sind 2,5 Billionen Euro, der Staat neu ausgegeben hat, aber bisher bei der Steuer noch nicht wieder eingezogen hat. Die sind irgendwo in der Wirtschaft als Vermögen. Und geschenkte Zinsen muss es nicht geben. Ja. Wer da skeptisch ist oder das nochmal genau nachvollziehen will, den verweise ich nochmal auf den eben erwähnten Artikel Ein Staatshaushalt ohne Zinsen.
Zusammen. Die Schuldenbremse soll dafür sorgen, dass eine Regierung nicht nach Lust und Laune ihre Projekte auf Pump finanziert. Finanzminister Lindner will sie jetzt unbedingt wieder einhalten. Gleichzeitig wären aber massive Investitionen in die Transformation der Wirtschaft nötig und dafür fehlt im normalen Haushalt der Spielraum. Um das zu lösen, könnte man die Schuldenbremse zumindest etwas lockern oder man dreht an anderen Schrauben, zum Beispiel durch Einsparungen oder durch Steuererhöhungen. Das ist dann vor allem eine Frage der politischen Prioritäten. Das war Shortcut von meiner Seite. Jetzt seid ihr dran. Wir wollen nämlich gern wissen, wie euch das neue Format gefällt und
schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Es ist einseitig und schrecklich. Es hat nichts mit neutraler Wissensvermittlung zu tun. Dass da ein Moderator sich permanent dumm stellt, finden wir ganz fürchterlich. Bitte hört auf damit. Stellt das Format wieder ein. Ja, es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts. Man wird danach nicht klüger. Man ist danach nicht schlauer. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Gut. Wie seht ihr das? Seht ihr das anders? Dann schreibt es gerne in die Kommentare, bin ich gespannt zu lesen. Wenn euch meine Reaction gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich verspreche euch, hier werdet ihr klüger, weil ich mir stets Mühe gebe, vernünftig zu argumentieren und nicht irgendwie so thesenlastiges Zeug rauszuposaunen, ohne da Argumente, Empirie oder sonst was für zu bringen. Ja, soweit. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, alles da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.